NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch heute wieder in unserem Ernährungspodcast reinhört. Wir haben heute ein echt spannendes Thema. Kann Futter das Verhalten beeinflussen? Welche Rolle spielen Proteine und Kohlenhydrate? Und welchen Einfluss haben Hormone wie Serotonin? Wie immer werde ich mich mit Fachjournalistin Manuela Bauer darüber unterhalten und bin auch schon sehr gespannt auf die heutigen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Liebe Manu, schön, dass du da bist. Hast du schon mal bemerkt, ob Essen Einfluss auf deine Stimmung hat?
Ja.
Wieso bin ich nicht überrascht?
Rundherum ja. Hallo Julia. Also was mich persönlich betrifft, würde ich das natürlich bestätigen. Du kennst ja sicher den Begriff Soul Food. Also Essen, das einem so einfach richtig gut tut. Also so ein feiner Gemüsetopf jetzt bei so einem Wetter wie heute
zum Beispiel. Ist das dein Soul Food?
Ja, oder ein leckeres Tiramisu oder so.
Meinst du heute, wo es draußen etwas windig und uns schön tief herbstlich winterlich ist, wäre eine warme Suppe wohltuend? Ja, stimmt.
Genau.
Ja. Im Sommer vielleicht dann eher nicht, dann vielleicht das Tiramisu, oder? Jahreszeitenabhängig.
Oder ein Eis. Ja, das zaubert mir dann auch ein Lächeln ins Gesicht. Und was unsere Tiere betrifft, also ich habe jetzt da ein bisschen rumrecherchiert und bin auf den britischen Tierarzt Dr. Roger Markford gestoßen. Der hat als erster bereits 1987 den Einfluss von Eiweiß auf das Verhalten von Hunden untersucht. Und seine Studie hat ergeben, dass eine Reduktion von Protein auf ca. 15% der Gesamtration zu weniger aggressivem Verhalten führt. Julia, ist das tatsächlich so? Du guckst so, oder gibt es da schon wieder neue Studien? Ist ja schon ein bisschen hin, ne? 1987.
Ja, genau. Also irgendeiner fängt ja immer an, ne, mit irgendwas zu beobachten oder dann eben eine Studie draus zu machen. Soweit ich weiß, war das eine Studie mit, ich glaube, also wenig Probanden. Ich glaube, 7 Hunde oder 8 Tiere waren es, die dann auf bestimmte Verhaltensmuster sozusagen untersucht wurden. Und ich glaube, das war auch einer Beobachtung zufolge. Also grundsätzlich, es gibt ein paar Studien, die später auch kamen, 2000, meine ich. Ja. Aber wir können grundsätzlich sagen, dass diese paar Studien, die es gibt zum Einfluss des Protein, also Eiweißgehalts auf bestimmte Verhaltens, also das wird ja unterteilt in territoriales Angstverhalten, dominantes, also gibt es verschiedene Fachbegriffe aus der Verhaltensmedizin. Die sind an sich tatsächlich leider alle recht limitiert in ihrer Aussagekraft, sage ich jetzt mal, ja, weil du hast zum Teil haben die Studien, wenn es da um bestimmte Einflüsse vom Futter geht, ja, Protein, da steckt Tryptophan auch dahinter, können wir gleich nochmal näher drüber sprechen, aber jetzt mal so grob gesprochen, oder haben Kohlenhydrate da einen Einfluss, dass du, wenn du sozusagen das Futter nicht genau beschreibst in der Studie, also auch nicht erfasst, wie war denn tatsächlich die Aufnahme, also du teilst die Tiere ein in zwei Gruppen und hast dann deinen Messparameter, aber gerade wenn es um so einen Einfluss von Futter gibt und die Tiere sind im Privathaushalt beispielsweise, also du kannst eine Studie in einem Versuchsdesign machen mit Versuchstieren in standardisierten Bedingungen, was die Aussagekraft auch etwas höher macht, weil du halt alles in der Hand hast. Wenn aber die Tiere privat zu Hause gehalten werden, dann hast du das nicht. Du bist darauf angewiesen, dass die Besitzer dir das alles dokumentieren, auch alles ehrlich sagen. Ja, zum Beispiel Protein kriegt der Hund einen Kauartikel. Das war auch in einer Untersuchung zum Beispiel so, dass das nicht erfasst wurde. Und das kann ja alles einen Einfluss drauf haben. Deswegen ist dann die Aussagekraft entsprechend schwächer, wenn du diese ganzen Faktoren, die es auch zu diskutieren gilt, nicht beeinflussen kannst. Und du hast natürlich auch immer, auch Verhalten ist ja, ne, was erwarte ich, ja, und du hast auch immer einen gewissen Placebo, beziehungsweise in dem Falle wäre das dann ein Placebo bei Proxy. Effekt, das heißt durch den Besitzer, ja, wenn der Besitzer jetzt weiß, mein Hund ist in der Studie, dann hat er eine gewisse Erwartungshaltung, weil er ja weiß, der Hund ist in der Studie, das heißt, da hast du schon mal einen Effekt, ja, und Placebo-Effekte machen, können bis zu 30% am Ergebnis sozusagen ausmachen, also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein paar Untersuchungen, die aber sehr limitiert sind anhand des Designs, anhand der Informationen, die man hat zur Fütterung, auch anhand der Aussagekraft teilweise, der Methodik und so weiter und so fort, dass wir jetzt Stand heute meines Wissens nach abschließend nicht sagen können, ja, ein Proteingehalt von so und so.
4%, das
ja, sowas, ja, wie ja, auch immer, macht das und das beim Tier. Und wir haben das bei uns in der Beratung total oft. Und ich weiß nicht, ob das so ein Effekt ist, dass man irgendwie, ja, das Tier zeigt ein unerwünschtes Verhalten und ob das so ist, boah, es wäre total einfach, wenn es am Futter liegen würde, weil dann wechsle ich das einfach und dann ist das Problem weg.
Und dann ist das Tier gut drauf.
Ja, als ob das so sowas ist, weil dass das Futter da dahinter steckt, ist, ist eher, würde ich mal sagen, so eher die Ausnahme tatsächlich. Ja, okay. Aber es kommt total oft vor und es wird auch, muss man sagen, auch in, also wir kriegen das ganz oft mit, dass auch teilweise Hundetrainer, also aus so dieser Trainerszene, da auch sehr viele von diesen Mythen so ein bisschen auch verbreitet werden. Also dass da dann häufig gesagt wird, ändern Sie das Futter oder füttern Sie auf keinen Fall Mais oder dies oder jenes, weil das Verhalten beeinflusst. Und ich habe auch mal auch mal nachgehakt tatsächlich bei Trainern oder Verhaltensbiologen, die diese Aussagen treffen, wie schaut es denn aus mit der Literatur dahinter? Ich warte da tatsächlich noch drauf. Also es ist immer die Frage, woher jetzt auch diese Aussagen kommen, ja. Also wir bewegen uns hier quasi auf, ja, wie soll man sagen,
dünnem Eis.
Oder auf einer niedrigen Evidenzlage.
Okay. Das ist
vielleicht.
Schön, ja.
Ja, das klingt jetzt wissenschaftlich formuliert.
Ja.
Genau, also vielleicht können wir das ja ein bisschen mal beleuchten, wo was wie herkommt.
Ich wollte jetzt einfach von dir mal so ein paar Grundlagen und Zusammenhänge verstehen. Da spielen ja auch Hormone eine Rolle. Zum Beispiel Serotonin. Da heißt ja immer, die Affen sind gut drauf, weil die essen Bananen.
Ist das so?
Habe ich gehört.
Okay, genau.
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, worauf die Frage abzielt. Also, wir haben über Eiweiß ja schon geredet, ja, dass auch der Mackford in Ende der 80er Jahre da am Eiweißgehalt im Futter geschraubt hat und dann Unterschiede gesehen hat. Und jetzt ist es so, Eiweiß besteht ja aus bestimmten Aminosäuren, das sind die Bausteine. Und da gibt es eine, die jetzt in diesem ganzen Verhaltensbereich besonders interessant ist, das ist das Tryptophan. Das ist also eine essentielle Aminosäure, die du über die Nahrung aufnehmen musst, die unter anderem der Vorläufer oder der Baustein für Serotonin ist. Da kommt es ins Spiel. Und Serotonin ist das Glückshormon.
Genau.
Serotonin kann an verschiedenen Stellen im Körper gebildet werden. Das, was uns glücklich macht, ist das, was im Gehirn gebildet wird. Das heißt, das Tryptophan muss sozusagen diese Blut-Hirn-Schranke im Gehirn passieren. Mhm. Und dann hast du im Gehirn quasi die Bausubstanz, um Serotonin bilden zu können. Mhm. Serotonin wiederum hat auch, also Melatonin ist ja dieses Hormon für den Schlaf-Wach-Rhythmus. Das hat auch wiederum was mit Serotonin zu tun. Also da hast du so die Einflussbereiche. Und jetzt ist es aber so, dass dieses Tryptophan zum einen in unterschiedlichen Mengen und Verhältnissen in verschiedenen Futtermitteln vorhanden ist. Also deswegen die Aufnahme auch in den Studien zum Beispiel. Ja, wenn du jetzt eben sagst, ich habe hier zwei Versuchsgruppen und die eine haben Futter X und die anderen Futter Y und die einen kriegen Tryptophan dazu und die anderen nicht, dann wäre es natürlich auch gut zu sehen, wie ist denn der Blutspiegel vom Tryptophan im Blut? Wie, oder wenn das, was wir vorhin sagten, Tiere sind, die im Privathaushalt gehalten sind, was fressen die denn insgesamt, dass man das quantifiziert? So, gut. Kurzer Sidestep nochmal zu den Studien. So, jetzt hast du das Tryptophan, was da gerne durch möchte am Türsteher vorbei. Und es gibt viele Bereiche in der Ernährung, wo manche Nährstoffe mit anderen konkurrieren um einen Platz, ja, sei es ein Enzym oder in dem Falle, sage ich jetzt mal, den Türsteher, dass der da durchkommt. Und bei Tryptophan sind es die sogenannten großen neutralen Aminosäuren, ja, man nennt sie auch LNAA, abgekürzt auf Englisch für Large Neutral oder Neutral Amino Acids. Das sind also wiederum andere Aminosäuren, da gehört Phenylalanin dazu, Leucin, also es sind 4, 5 verschiedene. Und die konkurrieren mit dem Tryptophan beim Türsteher. So, wenn du jetzt viele von diesen, ich kürze es mal ab, ja, LNAAs hast, und diesen
die
neutralen auch im Fleisch. Also du hast, oder in Protein hast du ja in jedem Lebensmittel fast drin, außer jetzt in Ölen, ja. Du hast tierische Lebensmittel, du hast Fleisch, du hast Innereien, du hast Milchprodukte, Eier, aber auch pflanzliche Sachen, also auch eine Kartoffel oder auch ein Mais, der zwar primär Kohlenhydrate enthält und auch als Energielieferant dient, hat trotzdem ein bisschen Eiweiß. Und die Zusammensetzung dieses Eiweißes oder die Aminosäurengehalte, die unterscheiden sich tatsächlich bei verschiedenen Futtermitteln. So, also du hast es grundsätzlich, ja, sowohl das eine als auch das andere. Und jetzt geht es aber darum, und da setzt diese Theorie an, dass dadurch, dass die quasi am Türsteher im Gehirn konkurrieren mit diesen anderen, versuchst du halt über Modifizierungen der Ernährung oder über spezielle Ergänzungen dieses Verhältnis zu verändern, damit bei dem Türsteher
das eine mehr durchgeht.
Fünfmal Tryptophan steht und vielleicht dreimal die neutralen Aminosäuren statt einmal Tryptophan und fünfmal die neutralen, so damit es durchkommt. Das heißt noch nicht zwingend, dass du dann glücklicher bist, weil es muss ja noch gebildet werden und so, aber es muss halt erstmal im Gehirn ankommen. Das ist so das Entscheidende. Also es muss durch den Türsteher durch, am Türsteher vorbei. Und da zielt es sozusagen so ein bisschen an, auch diese Thematik Proteingehalte, Kohlenhydratgehalte, wo man halt sozusagen ansetzt.
Aha. Stichwort Tryptophan. Da hat die Caroline schon die erste Frage geschrieben. Ich habe im Zusammenhang mit Verhalten und Fütterung jetzt öfter von Tryptophan und Kohlenhydraten gehört. Bei meinen Recherchen konnte ich nie richtig rausfinden, ob da was dran ist oder ob das nur ein Mythos ist. Vielleicht könnt ihr ja Licht ins Dunkel bringen.
Ja, genau. Also es ist schon was dran. Ja, also dieser physiologische Zusammenhang, den wir gerade besprochen haben, dass du eben Tryptophan benötigst, um Serotonin idealerweise im Gehirn bilden zu können, der ist gegeben. Ja, und dass du da natürlich über die Aufnahme in der Ernährung oder bei den Tieren übers Futter potenziell auch Effekte haben kannst. Aber es ist nicht die ganze Miete. Also es gibt auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Vitamin B6. Ja, das brauchst du. Das ist wichtig für ein Enzym, was in diesem Tryptophan-Serotonin-Stoffwechsel eine Rolle spielt, sodass du auch theoretisch, wenn du jetzt gar kein B6 hättest oder so, auch dadurch indirekt einen Einfluss auf diese Synthese, ergo Serotoninproduktion, ergo vielleicht auch deine Stimmung oder das Verhalten vom Tier haben kannst. Ist in der Praxis unwahrscheinlich.
Genau, ich wollte gerade fragen, vereinfacht, wenn ich jetzt den ganzen Tag Bananen und Schokolade esse?
Wäre ein bisschen einseitig. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann auf der Energiebilanz dich dann irgendwann nicht durch diesen Effekt.
Ja. Du meinst, dann komme ich schlecht drauf, wenn ich vielleicht auf die Waage gehe wahrscheinlich.
Ja, weißt du, es ist halt echt komplex, total komplex, das ganze Thema. Und ich meine, wir kennen das von uns Menschen, Stimmung, durch was ist das alles beeinflussbar? Und beim Tier ist halt ein Riesending auch, dass natürlich jetzt auch bei Hunden speziell, je nach Rasse auch, hast du ja auch welche, die ja sofort irgendwas gelernt haben, was sie vielleicht nicht sollen. Nur, und du hast teilweise ganz enge Hund-Mensch-Beziehungen, ja, wo die Hunde vielleicht dem Besitzer oder der Besitzerin so nah sind, dass die, das kennst du ja, ne? Ich bin traurig, mein Hund kommt und tröstet mich. Ja? Also die nehmen ja auch durchaus sowas wahr. Also da wissen wir auch mittlerweile total viel, was hatte ich letztens gelesen? Irgendwas können Hunde erkennen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt bestimmte Aussagen waren. Also auf jeden Fall irre, was sich da alles tut. Und insofern müssen wir natürlich auch immer aufpassen und uns vielleicht auch manchmal selber kritisch hinterfragen, was ist vielleicht ein Verhalten, ein unerwünschtes Verhalten oder etwas, wo ich was reininterpretiere. Also ich habe manchmal, wenn wir jetzt in der Beratung zum Beispiel, es gibt, wenn du dich mit jemandem unterhältst, kriegst du ja auch so ein bisschen mit, ist derjenige total besorgt oder besonders ängstlich oder vielleicht auch sehr hibbelig. Ja? Gibt es ja auch bei Menschen ganz unterschiedliche Kandidaten. Und manchmal hast du auch Besitzer, die total aufgeregt sind oder überbesorgt oder so. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass das ja auch sich zu Hause stattfindet. Ja, wenn jetzt der Besitzer die ganze Zeit neben dem Napf und bitte kannst du was fressen und oh Gott, hoffentlich frisst. Und das Tier denkt sich, hey, was ist mit der los? Ja, die ist total komisch, das esse ich lieber nicht. Und so kommt das eine zum anderen. Ne? Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man und dass wir auch immer klar sagen, wir reden hier über Ernährung und nicht über Medikamente. Ne? Du kannst über Medikamente natürlich die Knöpfe ganz anders drücken, wie jetzt über ein Futtermittel oder eine Tryptophan-Ergänzung, mit der du eine Grundlage schaffst zur Bildung von. Ja, also Das muss man auch vielleicht berücksichtigen.
Du hast gerade gesagt hibbelig.
Ja, wieso ist Stichwort?
Ja, ein Stichwort.
Ein Stichwort.
Die Jessica, die schreibt nämlich, ist es richtig, dass bei nervösen Hunden, die schlecht zur Ruhe finden, der Proteingehalt des Futters auf unter 20% reduziert werden sollte?
Genau, da sind wir schon genau in diesem ganzen Bereich drin. Nein, das ist nicht richtig. Okay. Und das kann man auch so pauschal überhaupt nicht sagen. Und bei der, also selbst diese Fragestellung auf unter 20%, wie willst du das als Besitzer kontrollieren? Du kannst natürlich dir ein Futter suchen, wo du sagst, unter 20% Anteil, aber von was reden wir? Analytische Bestandteile, also Rohprotein, Trockenfutter, Nassfutter insgesamt in der Ration. Und wenn du dich jetzt auf die Hauptration nur konzentrierst, aber fleischreiche Leckerlis gibt, ist dieser, also es hinkt an jeder Ecke und es funktioniert auch nicht. Ich kann nur sagen, bei hibbeligen Hunden aus meiner Erfahrung, ich würde da eher einen Trainer hinzuziehen. Und der wirklich mal beleuchtet, warum ist der Hund so hibbelig? Weil manchmal die Hunde auch das Gefühl haben, sie müssen jetzt die ganze Zeit aufpassen. Ja, also wenn auch zum Beispiel Welpen, wenn die jetzt als Welpe gar nicht lernen, was weiß ich, hier ist jetzt dein Schlafplatz, deine Box, whatever, du hast jetzt 3 Stunden Ruhe, ich arbeite jetzt oder so, du kannst hier einfach pennen, du brauchst nicht auf mich aufpassen, du musst nicht an die Tür gehen, du musst nicht aufstehen, wenn das Telefon klingelt und so weiter und so fort. Dann sind die Tiere eigentlich recht entspannt idealerweise, sie wissen, sie haben nichts zu tun und können chillen, ja. Aber wenn der Hund vielleicht aus Versehen gelernt hat, es klingelt das Telefon, der Hund bellt, die Besitzerin sagt, pscht, pscht, ja, nicht bellen oder so, dann kann das ja der Hund total fehlinterpretieren und sagen, oh, es klingelt, ich belle, mein Frauchen freut sich so oder ich muss aufpassen. Also deswegen muss man da bei den nervösen Hunden, würde ich eher schauen, was steckt dahinter, wo kommen die her? Ja, auch jetzt zum Beispiel Stichwort Tierschutzhunde, ja, die halt vieles, je nachdem, wo die herkommen, auch hier vielleicht gar nicht kennen, die für uns Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Autofahren, Busse, Leute mit Regenschirmen, Kinderwägen.
Ja, sie sind ja auch wahrscheinlich eher immer in so einem Hab-8-Modus, ne?
Ja, das auch, ne? Also da müssen wir können natürlich schon gucken, dass wir über die Ernährung unterstützen. Also im Sinne von, dass die Hunde mal oder auch die Katzen ein Futter bekommen, wie du es gesagt hast, Soulfood-mäßig, das ihnen gut tut. Ja, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gut verdauen können, dass sie nicht ständig aufgebläht sind zum Beispiel, ja, oder riesige Portionen oder immense Fettgehalte. Also da gibt es auch Unterschiede. Wie bei uns Menschen, was einem schwerer und leichter im Magen liegt.
Weißt du noch, wir haben doch mal Smoothies gemacht für Hunde.
Ja, kann mich erinnern.
Und du kannst ja auch mit Banane und Obst und sowas, ne?
Ja, ja, genau. Also, weißt du, das Verhalten vom Hund, das kann durch so viele Sachen ja auch beeinflusst werden. Und da gilt es halt wirklich genau hinzugucken, Was sind hier beeinflussende Faktoren? Ja, mit was für einem Tier habe ich es zu tun? Welche Rasse? Wo kommt der her? Wie alt ist das Tier? In welchem vielleicht Lebensphase ist es gerade? Welpe, Junghund, Stichwort Hormone, Senior. Da spielen ganz viele Dinge mit rein. Aber natürlich auch die Fütterung. Also, dass man guckt, was fütter ich oder das hinterfragt, ist auf jeden Fall schon eine gute Sache. Also, das will ich jetzt auch nicht sagen, es bringt alles nichts, sondern da kann man schon hingucken.
Ja, dann wäre das eigentlich jetzt eine Wiederholung, sag ich mal, weil du hast ja eigentlich gerade gut erklärt, aber glücklich und zufrieden heißt sie. Die hatte gefragt, könnten Aggression und Stressverhalten mit dem Futter beeinflusst werden?
Ja, jein. Also weniger, als man wahrscheinlich meint. Wenn die Frage ist, was ist die Ursache, ja? Aggression und Stressverhalten, also müssen wir uns auch überlegen, stell dir vor, du wärst total aggressiv und gestresst. Gut, dann isst du vielleicht ein Stück Schokolade, wie du vorhin gesagt hast, und dann kommst du vielleicht für 10 Sekunden runter. Aber der Grund, der Grund dafür, dass du aggressiv bist, ist ja dann trotzdem noch da, ja, weil vielleicht dein Nachbar die ganze Zeit Klavier spielt und dich total aufregt, weil du nicht schlafen kannst. Da hilft dir dann auch die Schokolade nicht in dem Moment. Mhm. Ja. Deswegen würde ich sagen, jein, es spielt eine Rolle. Und wir haben natürlich auch abgesehen von Tryptophan noch ein paar andere Nahrungssubstanzen, sage ich jetzt mal. Es gibt da zum Beispiel noch so ein wie heißt es, Alpha-Casozepin, das ist auch ein Protein, was in Milchprodukten der Kuhmilch vorkommt, was da auch in der Tiermedizin eingesetzt wird, was so ein bisschen beruhigende Wirkung hat, weil es einem Neurotransmitter sehr ähnelt, dem GABA-Rezeptor, und dadurch sozusagen so eine beruhigende Wirkung haben kann. Dann gibt es noch im grünen Tee das L-Theanin, das ist also auch etwas, was Glutamat ähnelt, auch wieder einem Neurotransmitter im Körper, was auch sozusagen eingesetzt wird. Das sind so verschiedene, sag ich mal, Ansätze, wo du
zur Beruhigung, Glutamat.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Also das bindet,
was wir ja eigentlich nicht im Essen haben wollen, ne?
Genau, also sozusagen, es ist anders. Also es ist ähnlich wie Glutamat.
Okay.
Und Glutamat ist ja etwas, was so ein, also Neurotransmitter, der erregend ist. Und wenn das Theanin quasi bindet statt dem Glutamat, also kompetitiv bindet, dann hast du diesen Erregungseffekt sozusagen nicht durch das Glutamat. So die Theorie dahinter.
So.
Und es gibt auch zu allem gewisse Studien, eine gewisse Studienlage, manches aus der Humanmedizin, manches aus der Tiermedizin. Aber summa summarum ist es alles sehr unklar und undeutig aus Gründen, die wir anfangs schon sagten, dass Designs, was aber jetzt auch nicht immer ist, dass man sagt, warum macht man das nicht besser? Es ist halt auch einfach nicht so einfach, weil das ja ein mega komplexes Geschehen ist, ja, wo du auch eigentlich ja viel testen, ausschließen und auch von der Methodik im Vorfeld klar definieren musst. Also das ist schon auch anspruchsvoll, denke ich, solche Sachen, genau.
Ja, und es ist ja auch interessant, weil andere machen wieder völlig andere Erfahrungen, zum Beispiel die Nicola, die hat mit ihrer Hündin folgende Erfahrung gemacht. Wir haben eine Hündin mit diversen Unverträglichkeiten und Allergien. Mhm. Okay, gleich mehrere Baustellen. Mhm. Wir haben den Eindruck, dass nach Steigerung der Kohlenhydrate sie ab einer gewissen Menge, sie schreibt was, reaktiv bis abends nahezu nicht mehr zur Ruhe kommt. Mhm. Ja, genutzt hat, im Teil nur noch stundenlang rumtragen.
Oha.
Oh.
Okay.
Und was beibehalten, die sie irgendwann nicht mehr verträglich sind?
Ach, die Kohlenhydrate.
Okay. Mhm. Weicher Kot mit Schleimüberzug. Reduzieren oder lassen wir die Kohlenhydrate weg, kommt sofort Ruhe rein. Sowohl im Verhalten als auch im Kot. Was kann die Ursache sein, Julia?
Ja, vielfältig. Genau, das ist die Preisfrage. Also hier haben wir, ich kann es nicht sagen, was die Ursache ist, ja. Denkbar wäre hier, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber wir haben hier vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung. Also beziehungsweise sie schreibt, dass sie den Hund trägt. Es hilft nur, wenn sie trägt. Das heißt, der Hund zeigt ein Verhalten, ein unerwünschtes, was dazu führt, dass der Besitzer oder die Besitzerin in dem Fall den Hund trägt, und dann beruhigt er sich. Was ist jetzt die Botschaft vom Hund? Mir geht's schlecht, bitte trag mich. Oder ist die Botschaft vom Hund, hey cool, ich muss abends aufdrehen, weil dann werde ich getragen, und das ist ja das, was ich sozusagen will oder was vielleicht auch der Besitzer will, obwohl er es eigentlich nicht will, also vielleicht ein Kommunikationsproblem tatsächlich. So, dann ist es natürlich so, wir müssen immer aufpassen, dass Korrelation, andersrum, nicht zwingend Kausalität ist. Natürlich ändere ich etwas, ja, in dem Falle dreht sie an dem Kohlenhydratgehalt.
Sie sagt komplett, sie lässt den komplett weg.
Ja, und schon hat sie eine Änderung. Mhm. Ja, und gut, jetzt mit dem Kot und so weiter kann man jetzt auch wieder spekulieren, bekommt es dem Hund besser oder schlechter, ja, das kann man jetzt alles hypothetisch durchaus auch mit auf die Liste schreiben, aber man kann daraus jetzt keine allgemeingültige Aussage machen, dass Kohlenhydrate definitiv das Verhalten des Tieres ändern und sie hibbelig werden lassen. Ja, man hat das auch manchmal, dass manche Hunde nach dem Essen total so 5 Runden um Block laufen, so ungefähr, total aufgedreht sind. Wo man auch mal sagt, boah, ist das wie bei Kindern, wenn die zu viel Schokolade haben. Ist immer die Frage, was haben die Tiere auch gelernt? Und ich hatte jetzt vor kurzem tatsächlich eine Beratung, da ging es um was Ähnliches. Junger Hund, ich glaube, die war 2 dann. Und hat eigentlich immer, also hat nie wirklich ein richtig gutes Futter gehabt. Der hatte auch mal so ein bisschen Verdauungsprobleme und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns mal das alles mal durchgesprochen. So für meinen Eindruck, ich mir gedacht, boah, da war eigentlich nie wirklich mal längerfristig auch was Vernünftiges dabei. Also im Sinne von, wo ich weiß, das ist ein zuverlässiges Futter und so weiter und so fort, das ist ausgewogen. Und dann hat der Besitzer, also haben wir uns auf ein Futter geeinigt. Und dann kam jetzt 2-3 Wochen später die Rückmeldung, ist ein Australian Shepherd wohlgemerkt, also ein Hund, der auch echt Pfeffer, ja, hat und alles alles registriert, was passiert. Und ja, absolut nur ein Ziel hat, ich will was tun, ich will was lernen. Ja. So, und jetzt ist der Hund, die Hündin, total aufgedreht. Ja, so war sie früher nie. Die hat noch nie so ein Dings. Und jetzt kann man auch sagen, entweder der geht es jetzt einfach richtig gut mit dem neuen Futter. Ja, und das ist der Grund.
Was, und dem Besitzer ist jetzt zu anstrengend, oder
wie? Na, der Besitzer fragt, den denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, so, das ist, ist ja jetzt auch irgendwie interessant. Und meine Kollegin hier bei uns im Team, die hatte mal einen Fall auch, wo der Hund jahrelang Verdauungsprobleme hatte, es war aber eine andere Rasse, und dann durch eine Futterumstellung, die weg waren und wo die Besitzerin dann als Rückmeldung gab, der Hund ist 5 Jahre jünger geworden, so, weil der viel aktiver ist. Also insofern, das sind jetzt auch nur Erfahrungswerte, ja, liebe Zuhörerin, Vorsicht, das ist keine allgemeine Aussage, die ich mache. Ähnlich auch wie Hundetrainer, die vielleicht sagen, wenn wir empfehlen, kein Mais zu füttern, dann sind die in der nächsten Stunde viel besser handelbar. Also haben die natürlich ihre Erfahrung, aber ob das jetzt wirklich daran lag. Und wir dürfen echt nicht auch unterschätzen, wie diese eigene Erwartungshaltung ist. Ja, mhm. dass das oder das eintritt. Ich habe manchmal in der Beratung gesagt, kann bitte jemand anderes den Hund füttern, dem das wurscht ist, ob das Tier frisst oder nicht. Ja, also bei Hunden, die nicht fressen, weil ängstliches Frauchen, bitte, bitte fress. Ja, ja. Ich kenne das auch von meinen Kindern. Mhm. Ja. Super Druckmittel, nicht essen, wirst du ganz schnell nervös und nachlässig und dann gibt es Pudding zum Frühstück. Ja, und alle guten Vorsätze werden über, Erziehungsdings werden über den Haufen geworfen. Und das hast du bei Hunden auch. Und wenn dann aber jemand das Tier vielleicht füttert, dem es echt egal ist, dann frisst der Hund es einfach. So, weil du auch diese Interaktion hast. Mhm. Ja, total spannend.
Ja, ja. Ja, also da merkt man schon, es gibt viele Verunsicherungen auch irgendwie, ja. Unterschiedlichste Erfahrungen einfach.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich möchte nochmal zu den Kohlenhydraten kommen. Also wir Zweibeiner, wir können ja Glutenunverträglichkeit haben. Dann haben wir Bauchschmerzen und kriegen schlechte Laune davon und so. Jetzt bei dem letzten Fall, könnte das nicht, gibt es das auch bei Hunden?
Also Glutenunverträglichkeit meinst du ja jetzt Zöliakie-Patienten.
Ja.
Ne? Das ist ja schon, das ist ja eine ziemlich schlimme Geschichte, Zöliakie.
Mhm.
Und klar, wenn du permanent Bauchweh hast, dann geht es dir wahrscheinlich nicht so gut. Also ich glaube, keiner, der chronische Schmerzen hat, ist total gut drauf. Das Thema Gluten oder im Sinne von Zöliakie, so wie es beim Menschen gibt es beim Hund aber in dem Sinne nicht.
Gibt es nicht?
Ja, nein,
okay,
also nicht,
das wollte ich wissen.
Nicht in dem Sinne.
Oder Michaela wollte es wissen, was hat es mit Gluten auf sich?
Ja, wenig eigentlich. Aha. Also es ist eher eine Übertragung tatsächlich aus dem Humanbereich, ja, dass du halt über Gluten dir Gedanken machst und wir kriegen es ja auch im Supermarkt, sage ich jetzt mal, präsentiert. Ja, dass es ja glutenfreie oder laktosefreie Lebensmittel gibt, was ja so indirekt suggeriert, oh, das ist irgendwie gesünder oder besser verträglich, obwohl es die normale Population gar nicht betrifft. Ja, das ist für Menschen ein Problem, die wirklich diese Zöliakie haben und ganz arg auf Gluten, was in bestimmten Getreidesorten enthalten ist, reagieren. Beim Hund hast du natürlich auch Allergien gegen Getreide, auch gegen Fleisch. Und du hast Allergien in der Regel, oder du hast eine Allergie.
Unverträglichkeiten
gegen, aber gegen ein Eiweiß. Mhm. Ja. Und Getreide hat auch Eiweißbestandteile. Deswegen kannst du auch auf ein Getreide allergisch sein. Und das Gluten ist sozusagen das Klebereiweiß von bestimmten Getreidesorten. So. Genau, also das gibt's. Und klar, wenn du einen Hund hast, der allergisch ist, dann und dem geht's schlecht dadurch, dann wird es sicherlich einen Einfluss auf sein Verhalten haben. Aber dass man jetzt sagen kann, Gluten ist ein Problem oder macht Verhaltensprobleme beim Menschen, das ist, kann man, also da wird kein Schuh draus, ja, okay. Da schließt sich der Kreis nicht.
Jetzt hast du ja schon hin und wieder mal Mais erwähnt heute im Gespräch. Mhm. Die Eri, die will wissen, was ist dran? Ist Mais schlecht für unsichere und ängstliche Hunde?
Nein.
Gut erklärt. Also gehen wir weiter.
Okay, also wir haben ja schon gesagt, dass du diese Aminosäure Tryptophan wichtig ist und diese LNAAs, diese neutralen Aminosäuren, großen Aminosäuren. So. Und dass das Verhältnis wichtig ist. So, jetzt hast du verschiedene Futtermittel, die viel oder weniger Tryptophan haben, beziehungsweise viel oder weniger von diesen anderen. Und bei Mais ist es so, dass Mais tatsächlich relativ wenig Tryptophan enthält. Ergo, theoretisch, mein Hund kriegt Mais, wenig Tryptophan, also kann er kein Serotonin bilden, also ist er unglücklich und gestresst. So, theoretisch. In der Praxis sieht es aber so aus, der Hund frisst nicht nur Mais. Und in dem Futter ist nicht nur Mais, sondern da sind auch andere Bestandteile drin. Und es gibt auch Futtermittel, die sehr tryptophanreich sind, wie beispielsweise Fisch oder Fischmehl. Also wenn ich jetzt ein Hersteller bin und ich habe Mais in meinem Futter und ich habe Fischmehl in meinem Futter, dann gleicht sich der niedrige Gehalt von dem einen durch den hohen Gehalt von dem anderen aus, sodass du unterm Strich eine bedarfsgerechte Versorgung hast. Und dann wird leider kein Schuh draus, oder Gott sei Dank, weil es unsinnig ist, sich nur auf eine einzelne Zutat zu konzentrieren. Denn
die Zusammensetzung macht's.
Im realen Leben hast du ja verschiedene Dinge und auch Leckerlis und so weiter, die Tiere ja auch tagsüber bekommen. Genau. Ich meine, was ganz interessant ist, vielleicht einen kurzen Schlenker noch zum Humanbereich, zum Thema Kohlenhydrate. Da gab es auch Untersuchungen, dass der Insulinspiegel einen Einfluss hat darauf, wohin diese Aminosäuren, die relevant sind, Tryptophan und die neutralen, gehen. Mhm. Ob die ins Gehirn gehen oder in den Muskel gehen. Und es ist wohl so, dass wenn du viel Kohlenhydrate isst, geht dein Insulinspiegel ja hoch, ja, oder Zucker. Und das Insulin wohl die Aufnahme von diesen neutralen Aminosäuren in den Skelettmuskel fördert, also sind die verräumt, das Tryptophan aber nicht davon betroffen ist, also kann das ins Gehirn gehen. So das, was man grob weiß. Allerdings auch hier wieder im realen Leben sieht es anders aus. Das funktioniert wohl nur, wenn du gar kein Eiweiß sozusagen zu dir nimmst, was du kaum hast, denn auch ein Weizen oder ein Getreide, ja, ist ja auch das drin. Also das heißt, wir haben sehr viele theoretische Grundlagen, die auch mega spannend sind und woraus man auch total viel ableiten könnte. Aber wir dürfen bei all dem wirklich nicht vergessen, wie sieht denn die Realität aus? Das ist genau wie mit dem Mais. Das stimmt für den Mais an sich und wäre auch theoretisch denkbar, wenn. Aber dieses Wenn ist so gut wie nie erfüllt. Deswegen müssen wir den Gedanken als Ursache für, warum ist mein Tier gestresst oder so, haben. Und es bringt uns ja auch nicht weiter, weil wir uns dann auf etwas konzentrieren, was wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hat.
Mhm. Aber wenn wir jetzt mal weggehen von der Ursache und in Richtung, wie kann ich es beeinflussen? Also da hat die Isabel zum Beispiel eine Frage, die hat nämlich auch einen ängstlichen Hund. Mhm. Und die will wissen, ich würde gerne wissen, was man bei der Ernährung von ängstlichen, unsicheren Hunden beachten sollte. Und ob man diese überhaupt mit einer passenden Ernährung unterstützen kann. Also kann man es denn Richtung schubsen? Mehr Mais? Oder?
Naja gut, also zum einen sollte man, wie gesagt, eine gut bekömmliche, ausgewogene Ration haben. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Dann kann ich dazu natürlich aus dem Nahrungsmittelsektor bestimmte Substanzen extra zu füttern, wie beispielsweise Tryptophan oder, also wir haben...
Ich wollte gerade fragen, gibt es in deinem Programm irgendwie so Nahrungsergänzungen?
Wir haben eine Sache, das ist ein Molkenprotein, ein sogenanntes veredeltes Molkenprotein, was, also Molke oder Milchprodukte sind von Haus aus tryptophanreich und was sozusagen einen relativ hohen Tryptophangehalt hat, beziehungsweise auch vom Verhältnis zu diesen LN, diesen anderen neutralen Aminosäuren wieder. Mhm. Das heißt, du kannst das unterstützend geben, ja, mit der Prämisse, also hier ist wiederum die Grundlage, dass wir eine gute Grundlage haben wollen, dass Serotonin gebildet werden kann. Also
was wir durch Tryptophan erreichen.
Können. Aber es ist die Grundlage. Ich weiß ja trotzdem nicht, was das Tier sonst in seiner Ration hat. Das ist auch wieder auch mit den Studien das Problem, wenn ich nicht weiß, wie der Spiegel sind. Also es kann funktionieren, es muss aber nicht. Ja, und wir haben da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, die sicherlich auch damit zusammenhängen, was die Tiere sonst zu fressen bekommen und wo auch tatsächlich die Ursache ist. Weil du kannst natürlich jetzt, wenn ein Hund ein Verhaltensproblem hat, Angst vor irgendetwas, da wird Tryptophan nicht reichen. Also auch da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu, wenn du jetzt sozusagen das Ranking hast von Verhaltensmedizin und Nahrungsergänzungen, sind die Nahrungsergänzungen nicht so potent wie die Verhaltensmedizin. Okay. Ja, also du kannst das natürlich unterstützend dazugeben, dass du einfach sagst, ich will eine gute Ausgangssituation haben und jetzt bei unseren Tabs, diese Relax-Tabs heißen die, haha, praktischerweise, ja. Da hast du natürlich den Vorteil, dass du die kannst die als Leckerli geben, sprich zwischen den Mahlzeiten. Das heißt, ich habe idealerweise dann keine Konkurrenz mit den anderen Aminosäuren im Futter.
An der Tür oben im Hirn.
Genau, am Türsteher. Also so die Theorie, man muss es tatsächlich ausprobieren. Aha, ja, aha. Genau. Aber es gibt auch andere Produkte, aber nicht bei uns im Segment, eben wie dieses Alpha-Casozepin, was ich schon ansprach, was auch ein Protein ist aus dem Milchprodukt, aus Kuhmilch, was eben einen anderen Ansatz hat. Da geht es nicht um das Tryptophan, sondern dass es eben ähnlich ist wie dieser GABA-Rezeptor oder das L-Theanin aus dem grünen Tee, solche Sachen. Magnesium wird diskutiert, ja, das reicht aber allein nicht. Das ist eher so, dass wenn du jetzt einen Mangel hast an Magnesium, das kennen wir, glaube ich, auch viele von uns im Sportbereich, dass du dann so Krämpfe kriegen kannst. Genau, das spielt halt noch eine Rolle. Ja, Fettsäuren in gewisser Weise, aber da geht es eher so um kognitive Fähigkeiten und Lernverhalten, also DHA bei Welpen. Ja, wenn die, das ist wichtig zur Gehirnentwicklung und mittelkettige Fettsäuren bei Senioren, haben wir, glaube ich, auch angesprochen in unserem.
Bei den Senioren, ja.
Bei den Senioren, dass das halt dem Gehirn Energie liefert und wenn das Gehirn Energie hat, dann.
Traubenzucker.
Sollte es idealerweise auch besser funktionieren. Genau, also das MCT oder die mittelkettigen Fettsäuren ist das Pendant zum Traubenzucker. Mhm. Ja. Ist aber auch, guck, wenn du jetzt, ich weiß nicht, in der Schule, wie es bei dir war, ob ihr da, also vor Schulklausuren oder so, auch immer schön Dextroenergen, also diese.
Haben wir.
Genau, ja, ich auch. Bis du dann wieder runterfällst und gar nichts mehr weißt, so ungefähr. Das hast du auch manchmal bei Hunden, also kann ich jetzt nur aus Erfahrung wieder sagen, dass wenn jetzt Hunde zum Beispiel in die Hundeschule gehen oder irgendwie eine Aufgabe dann haben, dass es manchen Hunden ganz gut tut, wenn die vorher auch ein bisschen Brain Food, sage ich jetzt mal, hatten, also Kohlenhydrate, die sie. Also wir empfehlen da gerne ein Porridge oder auch die Banane, die du erwähnt hast, etwas, wo schnell verfügbare Energie drin ist, dass man das vor der Trainingseinheit sozusagen gibt als kleine Mahlzeit und bei einigen scheint es zu helfen. Ob es jetzt daran liegt oder an der Erwartungshaltung vom Besitzer, I don't know,
betone ja, es.
Aber es ist ein Praxistipp, was man ausprobieren kann.
Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Die Michaela, die möchte wissen, ob man auch Nährstoffmängel am Verhalten erkennen kann.
Ja, kommt drauf an. Also indirekt schon. Gut, Magnesium haben wir erwähnt, ja, dass du dann Krämpfe kriegen könntest. Ja.
Nein, aber das ist ja kein Verhalten. Ein Krampf ist ja kein Verhalten.
Ja, ja, ist jetzt, wie definieren wir das? Ne? Also du könntest auch einen Hund, wenn der jetzt einen Fettsäurenmangel hat und trockene Haut kriegt, stumpfes Fell, der Juckreiz, wird dann sich kratzen.
Das ist dann Verhalten.
Ja. Ja. So, also das ist aber dann indirekt durch einen Mangel. Also jein. Ja, jein. Also was wir mal an der Stelle sagen müssen, dass wie ist die Versorgungslage unserer Tiere allgemein gesprochen? Und die ist ausgesprochen gut. Dadurch, dass wir ja auch tatsächlich jetzt im Fertigfutterbereich mit Alleinfuttermitteln es zu tun haben, im Gegensatz zum Humanbereich. Ja, wir haben keine Alleinnahrungsmittel für uns Menschen, so wie wir sie für die Tiere haben. Das heißt, die Versorgungslage von unseren Tieren ist eigentlich, also die große Population, total ausgewogen. Und selbst auch die hausgemachten Rationen, da hat sich auch total viel getan in den letzten Jahren. Es gibt total gute Nahrungsergänzungen. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, die da gute Beratung machen können, sodass auch hier die Gruppe sozusagen im Schnitt auch gut versorgt ist. Mhm. Und
das heißt, also unsere Hunde haben im seltensten Fall also einen Nährstoffmangel. Ne?
Ja, wie gesagt, es kommt vor, ne, sonst gäbe es meine Praxis nicht, ja, wenn es mal aus Versehen schief läuft. Aber wenn wir jetzt sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Tier, was ein Alleinfuttermittel kriegt, einen Nährstoffmangel hat? Und das ist eher unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Mhm. Ja, darum geht's.
Jetzt gibt es ja gute, schlechte, mittelgute, was auch immer, Nährstoffe. Kommen wir mal zum Zucker. Mhm. Na, also wir wissen ja, der Zucker, der ist vielleicht nicht so gut für die Zähne oder
für uns Menschen.
Ja, die Krebszellen, die lieben ihn, die ernähren sich von Zucker.
Ja, aber das tun alle Organismen. Ja, also Zucker erstmal für uns Menschen, ja, Problem. Wegen den Zähnen, Tiere, nein, ja, macht denen nichts. Du hast auch kaum Zucker im Futter drin. Du findest ab und zu Zucker als Konservierungsstoff zum Beispiel bei so halbfeuchten Futtermitteln, also so Kaustangen. Mhm. Zum Beispiel kann Glucose eingesetzt werden. Oder du findest es auch teilweise bei Nassfutter, gerade bei so frische Beuteln, dass das drin ist, damit durch den Erhitzungsprozess hast du dann diese Maillard-Reaktion, heißt das. Also das führt zu einer Braunfärbung des Fleisches, sonst wäre es grau. Das ist jetzt eigentlich eher was für den Menschen. Und es führt auch zu einem gewissen, also es kann diesen Umami-Geschmack verstärken.
Yummy, yummy, yummy.
So, es ist aber verbraucht, ja, weil es ist drin, ich tue es rein, ich muss raufschreiben, was ich reintue, ist aber dann verbraucht, macht also nichts. Insofern ist Zucker jetzt nicht, können wir nicht sagen, dass das schädlich ist,
okay,
für Tiere.
Dann kann ich der Patricia jetzt nämlich sagen, deine Frage wurde schon beantwortet. Die hat nämlich gefragt, wie wirkt sich Zucker auf das Verhalten aus?
Ja, nee, tut's nicht. Also es ist, wie gesagt, es ist eine Energieform. Wenn dein Hund einen Energiemangel hat und schlapp ist und du gibst ihm eine Portion Zucker, sage ich jetzt mal, dann wird er es ähnlich füllen wie bei uns, aber das hat keine per se negativen Effekt und kommt auch echt selten vor im Futtermitteln. Genau.
Ja, jetzt wird es ein bisschen unappetitlich.
Wieso?
Ja, die Silke, die überlegt, ob das auch durch das Futter kommen kann. Sie hat geschrieben, kann Koprophagie, das ist jetzt das schöne Wort dafür, durch ungünstige Ernährung beeinflusst sein, beziehungsweise ist sie durch gezielte Ernährung reduzierbar oder ist das einfach nur eine Erziehungsfrage?
Es ist auf jeden Fall eine super Frage, weil darüber sollten wir sprechen.
Sag doch erstmal was Koprophagie.
Koprophagie, Kotfressen.
Okay, du hast es gesagt.
Ganz einfach Kotfressen von anderen Spezies oder der gleichen Spezies. Also gibt es ziemlich eklige, ja, okay, Frau Bauer möchte offensichtlich ihrer Mimik zu urteilen, das nicht näher ausführen, nein. Also Tiere fressen viele eklige Dinge teilweise und es ist tatsächlich meistens eine Erziehungsfrage. Also es gab diverse Ansätze schon, ob das mit der Ernährung zusammenhängt und unterm Strich kommt summa summarum raus, dass es eher ein Verhaltensproblem ist. Ist wieder das Gleiche. Der Hund rennt los, frisst den Hasenköttel oder irgendwas anderes. Du als Besitzer, nein! Ja, rennst vielleicht hinterher, so was lernt der Hund. Oh cool, mein Freund, super Spiel. Ja, so. Also da müssen wir aufpassen. Nichtsdestotrotz finde ich es immer wichtig auch, dass man die Fütterung mal kritisch beleuchtet. Denn theoretisch ist es schon denkbar, wenn du jetzt vielleicht ein Futter mit einer sehr schlechten Proteinqualität hättest, gibt es eher Ausnahmen, aber gibt es, dass dann möglicherweise den Tieren etwas fehlt. Ja? Oder dass, wenn du jetzt eine unausgewogene Ration hast und wirklich Nährstoffe fehlen, dass vielleicht die Tiere dann anfangen würden, etwas anderes zu fressen. Also man kann es nicht komplett verneinen, aber auch hier wieder von der Wahrscheinlichkeit viel gering. Höhere Wahrscheinlichkeit, genau, gering, aber etwas, was man durchaus angucken kann. Es gibt da auch so Tabletten und das ist total cool, weil ich glaube, das ist echt ein lästiges Problem. Da kannst du ein Geschäftsmodell draus machen, ja, dass du irgendwas zusammenmischst und sagst, das sind jetzt Anti-Kotfress-Pillen. Halte ich für wenig wahrscheinlich, dass das funktioniert, aber ich glaube, man ist verzweifelt genug, um sowas auszuprobieren. Aber liebe Zuhörer, bitte holt euch, investiert das Geld lieber in einen guten Trainer, der das mal mit euch anschaut und gegenkonditioniert. Ja, weil es ist auch so, je öfter die Tiere das Verhalten, das unerwünschte Verhalten zeigen, desto je mehr Wiederholungen es gibt, desto mehr musst du auch dagegen arbeiten. Ja, also lieber früh.
Dann schleift sich's ein.
Ja, und am besten halt ignorieren, so schlimm es ist, ne?
Also, ignorieren?
Ja, das wäre mal so das.
Oh,
das
kann man das?
Das ja, eben, aber das wäre so das Einmaleins, ja. Ich ignoriere das Verhalten, was mein Tier macht und tue so, als interessiert es mich nicht die Bohne, damit er es nicht wiederholt. Ja, aber gut, genau.
Sag mal, ich habe in letzter Zeit, lese ich immer öfter den Begriff Mikrobiom. Kannst du kurz erklären, was damit gemeint ist?
Ja, Mikrobiom ist sozusagen das gesamte die Portfolio an Mikroorganismen in einem bestimmten Bereich. Also das, was du meinst, ist sicherlich das Mikrobiom im Darm, also die ganzen Bakterien. Mhm. Da gehören aber auch Viren dazu und auch andere Kleinstlebewesen,
Bakterien, ja, genau.
Die sozusagen da die Hausgemeinschaft bilden. Genau.
Im Darm.
Es gibt auch ein Mikrobiom auf der Haut, ja, also je nachdem, wo du es dir anschaust. Also es geht im Prinzip um die Flora, um die Keimflora sozusagen, die da vorhanden ist.
Mhm.
Da wird auch diskutiert, jetzt in vielen Bereichen, dass das Mikrobiom auch einen Einfluss indirekt aufs Verhalten haben kann. Denn die Mikroorganismen, je nachdem, wer da vertreten ist und was die so für Nahrung haben, bilden vielleicht Substanzen, die wiederum dann beim Tier Botenstoffe sein können. wie beispielsweise auch, was wir vorhin hatten, GABA, ja, dass da oder auch Glutamat, dass da halt sozusagen durch die Bakterien Stoffe gebildet werden im Darm, die dann ins Blut übergehen und beim Tier einen Effekt haben könnten. Ist aber im Moment, wird aktuell stark beforscht, auch in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Epilepsie, ja, ob das einen Einfluss haben könnte, auch auf die Anfallsfrequenz und so weiter und so fort, können wir aber abschließend noch nicht exakt was drüber sagen. Also wir haben ein gewisses Verständnis für das Mikrobiom, auch bei Darmerkrankungen und so weiter, was das macht, aber wir müssen noch viel mehr Wissen generieren. Also wir können da jetzt noch nicht abschließend ein Fazit draus ziehen. Ja? Aber dass es einen Zusammenhang haben kann, ist denkbar. Wie genau das aussieht und ob du das steuern und beeinflussen kannst, das ist noch nicht klar.
Okay, dann weiß ich nicht, ob sich die Fragen dann schon erledigt haben. Die Kleintierexpertise, die fragt, ich finde etwas zum Thema interessant. Habt ihr Empfehlungen, wie man sehr gestresste Hunde mit Futter unterstützen kann? Zum Beispiel über Aufbau des Mikrobioms durch Futter.
Ja, genau. Wie baue ich jetzt das Mikrobiom auf? Ne? Also wir müssen mal was über Darmerkrankungen oder das mal einen eigenen Podcast zu machen.
Unbedingt.
Das ist ein Riesenthema. Ja. Aber ich kann grundsätzlich sagen, dass das Mikrobiom natürlich auch beeinflusst wird durch die Ernährung, denn die Mikroorganismen haben ja auch Hunger. Ja? Das heißt, wenn ich den guten Mikroorganismen gutes Essen gebe, dann kann ich sie damit vielleicht glücklich machen. Vereinfacht gesagt rede ich von Ballaststoffen und Fasern, ja, dass du also auch in der Fütterung des Tieres auch gewisse Anteile an Ballaststoffen und Fasern hast, dass die halt für das Mikrobiom, dass die auch was zu essen haben sozusagen.
Du hast ja auch dieses, wie heißt es?
Wir haben ja so ein kleines Faser Portfolio, ja, Sammelsurium, wir haben ganz viele verschiedene Fasern bei uns. Wir haben Zikorienpulver, wir haben Apfelfaser, wir haben Fasermischungen, Wettbiom, das meinst du, glaube ich. Wir haben Futterzellulose, wir haben Flohsamen, wir haben Cranberryfaser, also sowas zum Beispiel.
Damit was man dann kannst du es aufbauen, das Mikrobiom.
Ja, was heißt, es ist immer die Frage, aufbauen, definiere aufbauen, es ist ja da, es ist ja nicht kaputt.
Ja,
ne?
Ja, nein, aber rund und glücklich machen.
Du kannst es auf jeden Fall unterstützen. Ja, also es ist ein wichtiger Bestandteil. Es ist jetzt nichts, was essentiell ist für, Ballaststoffe sind nicht essentiell, aber sie sind total wichtig für die Verdauung. Und wir wissen, dass das Mikrobiom auch ein ganz, also muss es fast sehen wie ein eigenständiges Organ schon fast. Ja, also wir denken immer, das ist nur Nahrungsbrei und Bakterien, aber da passiert total viel. Ja, die haben auch einen Einfluss auf den Wirt sozusagen. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil sie bestimmte Aufgaben haben und weil sie auch bestimmte Sachen produzieren, ja, die dann den Wirt beeinflussen können. Aber es ist ein immenses Thema. Ich glaube, wenn wir nicht in 3 Stunden eine Folge heute machen, dann
vielleicht sollten wir einfach mal das Mikrobiom machen.
Machen wir mal zu dem Thema was, genau, gezielt.
Die zweite Hörerin oder Hörer, ich bin mir nicht ganz sicher, heißt nämlich Haustiger X4. Gibt okay. es einen Zusammenhang zwischen Mikrobiom, Ernährung und Verhalten? Zum Beispiel, wie könnte man Katzen mit FIC gezielt über die Ernährung oder Nahrungsergänzung unterstützen? Dazu muss man sagen, also das ist FIC, das ist die feline
Idiopathische Zystitis.
Oh Gott.
Genau.
Das ist eine Entzündung der Harnblase, vereinfacht
genau,
gesagt.
Genau, also es sind einfach die Tiere, die ständig aufs Klo rennen, immer wieder eine Blasenentzündung haben, behandelt werden müssen, auch teilweise Harnsteine, Harngries kriegen. Also ist ein großes Thema bei Katzen. Ist auch, steht auch in Verdacht, dass es stressbedingt ist. Ja. Ich kann dazu sagen, bei jetzt speziell dieser idiopathischen Zystitis würde ich nicht als erstes aufs Mikrobiom gehen oder auf die Ernährung, sondern ich würde mir erstmal die Katzentoiletten anschauen, weil die meistens nicht passen.
Aber desto öfter rennt sie doch nicht dahin.
Nein, es ist so, wenn die Katze Stress hat in ihrem Zuhause, ja, also wir betrachten die Katze ja teilweise auch durch eine Hundebrille, Und die Katze hat bestimmte Ansprüche an ihre Ernährung, nicht nur, was sie fressen möchte, sondern auch, wie sie es gerne hätte. Da kann ich jetzt nur unseren, ich glaube, die zweite Folge war es, unseren Katzenpodcast empfehlen. Hört euch das mal an. Da reden wir da gezielt drüber. Aber jetzt speziell bei diesem Blasenproblem ist es so, weißt du, viele Besitzer haben auch immer noch diese Klos mit dem Deckel drauf, ja, oder ein kleines Klo irgendwo in der Ecke stehen. Und dann gibt es vielleicht ein Pärchen, ein Katzenpärchen, und die eine Katze ist dominant, die andere nicht. Die eine hat Stress, die andere nicht. So, meistens ist die gestresste Katze die mit dem Problem. Und wenn du da jetzt ein Katzenklo hinstellst, was die Katze echt überhaupt nicht gut findet und da wirklich nur hingeht, wenn es sein muss, oder gar nicht hingehen kann, weil die andere Katze sie vielleicht stalkt, dann wird die oder kann die daraufhin eine Blasenentzündung kriegen, weil sie halt nicht aufs Klo geht. Ja, das heißt, du solltest bei solchen Katzen wirklich...
Ach, Blasenentzündung kommt nicht nur durch Kälte zum Beispiel?
Nein, nein. Ah. Also bei Katzen, in dem Fall idiopathisch, heißt ja, wir wissen nicht, womit es zusammenhängt. Ja. Mhm. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung und aus meiner ernährungsspezialisierten Praxis, dass wir sehr stark auch ein Augenmerk in unseren Beratungen auf diese ganze Umweltsachen bei der Katze, also Fressnapf, Trinknapf, Toilette, haben und da auch Fotos uns anschauen und dazu Tipps geben, wie man das verbessern kann, weil wir eben auch solche Katzen haben mit Harnsteinen oder Verstopfungen teilweise, also wo das Thema Toilettenhaus einfach im Vordergrund steht. Und ich finde es eigentlich ganz logisch, weil du musst dir vorstellen, die Katze hätte gerne so eine Savanne, eine riesige Wüste, weitläufig, offen, viel Sand, das findet sie perfekt. Und dann stellen wir denen manchmal so kleine Klos hin, vielleicht noch mit einem Duftstoff, damit es für uns besser riecht.
Genau, nach Lavendel.
Ja, das ist dann für die wie so eine U-Bahn-Klo, ja, furchtbar. So, und irgendwann ist die Resilienz der Katze mal aufgebraucht, meistens, wenn sie älter werden. Und dann können solche Probleme auftreten oder die werden dann unsauber. Ja, Zystitis, also eine Blasenentzündung, ist das eine, Unsauberkeit ist das andere. Also auch wiederum
Bereich. Jetzt kriege ich gleich ein schlechtes Gewissen, aber meine Katzen hatten immer Klos mit Deckel drauf.
Ja, ja, ja. Ist nicht optimal.
Ist nicht optimal.
Ja. Heißt nicht, dass jede Katze todunglücklich ist, aber wenn eine Katze eine Zystitis kriegt, dann muss ich mir das angucken, ja. Genau. Sollte ich mir zumindest angucken. Weißt du warum? Weil es sehr oft die Toilette ist und wenn du die nämlich dann änderst, einfach nur den Deckel runternimmst beispielsweise, manchmal reicht das schon aus und das ist so einfach. Man muss es nur wissen.
Also Deckel runter, Haustiger X4. Und zum Schluss, da hat das Goldlöckchen zwei interessante Fragen. Aha. Sticht Hunde auch der Hafer? Also ich kenne es jetzt nur in Verbindung mit Pferden im 16. Jahrhundert. Da wurde das Getreide nämlich nicht entspelzt. Mhm. Ne, heute ist das ja üblich. Ja. Die unverdauliche Schale wird vom Haferkorn gelöst. Was übrig bleibt, ist der Haferkern.
Richtig.
Ja, und früher kamen ja die unverdaulichen Spelzen wieder aus dem Pferd raus.
Und haben den Popo gepiekt.
Genau, oder? Haben gepiekst. Ja. Genau, je mehr Körner, genau, ums mehr Spelzen kam raus. Also entsprechend mehr hat es gepiekst. Ja. Also und deswegen hat man gesagt, dass die Pferde vom Hafer gestochen wurden und recht lebhaft reagiert haben.
Ja.
Oder meint das Goldlöckchen hier eher, dass die Hunde übermütig und aufgedreht von Getreide werden, meinst
vermutlich, du? Vermutlich, ja. Eben. Ich meine, bei den Pferden ist interessant, dass du der Hafer eine höhere präzikale Verdaulichkeit hat, wie zum Beispiel Gerste oder Mais. Das heißt, das ist schneller verfügbare Energie für das Pferd, weil es einfach viel früher schon verdaut wird sozusagen, also nicht hinten im Blinddarm oder im Dickdarm, sondern schon vor dem Blinddarm. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle.
Aber Goldlöckchen hat ja einen Hund.
Richtig, aber ich wollte auf den Hafer von dem Pferd, weil das mit den Spelzen, das habe ich auch gehört. Mhm. Und aber ich habe ja in meiner Ausbildung nicht nur Hunde und Katzen gelernt, sondern durchaus Pferde. Auch die Pferde und so weiter. Und daher kenne ich das. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich einen Zusammenhang hat, aber ich habe mir gedacht, okay, vielleicht spielt das auch noch mit eine Rolle, dass der Hafer für die Pferde so gute Energie liefert. Bei Hunden jein wiederum. Ja? Also was ich vorhin sagte, diese Hunde, die jetzt vielleicht in die Hundeschule gehen müssen, also irgendwie sich konzentrieren müssen, kann es meinen Erfahrungen nach zufolge durchaus helfen, wenn die mal eine Portion Kohlenhydrate kriegen. Also Substanz für die Birne sozusagen, damit die gut arbeiten kann. Dass die aber jetzt dadurch total aufgedreht sind, berichten manche. Aber ich wiederhole mich jetzt leider, da würde ich mal den ganzen Rest hinterfragen wollen, ob das wirklich, also ob wir andere Ursachen oder Einflussfaktoren ausschließen können, warum der Hund vielleicht aufdreht, wenn er Kohlenhydrate kriegt. Mhm. Ja, schwierig zu beantworten, aber ich meine, vielleicht hilft es ja auch.
Ja, das ist ja alles ein sehr Hin- und Her-Thema heute. Ja? Ich sehe schon, weil es einfach sehr umfassend ist und sehr komplex.
Es ist genau, wie du sagst. Und aber man muss es ja mal diskutieren. Vielleicht denken wir uns jetzt, jetzt haben wir gar kein Fazit. Ah. Aber die Hörer und Hörerinnen, die es ja nicht genau wissen, wenn ihr jetzt hören, es ist wirklich komplex, ist eigentlich ja auch gut zu wissen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. So, last and least aber, nochmal das Golddöckchen.
Ja.
Kann man gegen Scheinschwangerschaft anfüttern?
Ich wüsste nicht wie, ehrlich gesagt, wie du jetzt derartig die Hormone beeinflussen wolltest. Nee. Also wir haben, also Hormone machen auch einiges oder können einiges auch so aufs Fütterungsverhalten sich auswirken. Wir haben das eher in der Beratung, dass die Tiere nicht fressen. Ja, gerade so junge Hunde. Ich hatte mal so einen Bernardiner, erinnere ich mich noch, der kam aus der Schweiz. Riesenkopf, weiß ich noch, ein Riesentier. Der hat mich mal hier besucht im Planet, total nett. Und der hat immer nicht gefressen. Huch, jetzt haue ich direkt mit dem direkt auf den Tisch. Der hat nicht gefressen.
Das ist ein großer Bernardiner, der nicht frisst.
Es war irre, ja. Und es war wirklich so, der hatte so einen riesen Kopf und der hatte so einen schlanken Körper, weil der auch, der war nicht untergewichtig, aber war echt schlank und das sah so überproportional. Ich habe mir gedacht, dass dem fällt der Kopf runter, weil der so riesig war. Und bei dem lag es an den Hormonen. Das war so ein Aha-Effekt für mich. Wir haben alles probiert, ja. Und die Besitzer war so motiviert und alle Register und auch mit dem Verhaltenstrainer gearbeitet und so. Und irgendwann hat dieses Viech, hätte ich schon was gesagt, dieses Riesentier, dieser Riesenteddybär, einen Kastrationschip gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Und dann schreibt sie mir, sie werden es nicht glauben, der frisst wie ein normaler Hund. Und ich gedacht, gibt's ja nicht. Ja, so, also so Effekte über Hormone, die da auf das Fressverhalten sich auswirken, also gibt es ja. Aber also, dass man da gegen Scheinschwangerschaft irgendwie anfüttern kann, nein. Da würde ich lieber zum Haustierarzt mal gehen und fragen, was der in petto hat bei dieser Problematik. Genau, da ist die Ernährung nicht die richtige Anlaufstelle. Ja.
Dann sind wir ja durch.
Echt, puh.
Ja, puh. Du, ich bin nämlich echt froh, dass wir es jetzt geschafft haben.
Ja?
Ja.
Warum?
Ja.
Wir schaffen das
ist
doch
nicht,
immer.
Nee, aber ist dir nicht aufgefallen? Also heute ist der startet jetzt am 13., Freitag, der 13.
Oh, und
das ist unser 13. Podcast heute. Also die Doppel-13. Aber ich wollte es dir vorher lieber nicht sagen. Ja?
Okay, weil ich abergläubisch bin, meinst du? Ja, vielleicht ein bisschen. Wobei ich nicht weiß, ist jetzt die 13 eine Unglückszahl oder eine Glückszahl? Ich hatte letztens, kurzer Schwank, ich hatte einen Vortrag, habe in einem Hotelzimmer übernachtet, Zimmer 1111. Habe ich mir gedacht, super, das bringt bestimmt Glück. Komme ich nach dem Abendessen zurück in mein Zimmer, mache die Tür auf, 1000 Scherben am Boden, ist die blöde Deckenlampe runtergeflogen und in 1000 Splitter zerteilt. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn das nachts passiert wäre. Ich hätte wahrscheinlich einen Herzinfarkt gekriegt. Und dann habe ich mir überlegt, so, was will mir das jetzt sagen? Scherben bringen Glück. Dann die Zahl des Zimmers in der Kombination. Läuft es jetzt morgen gut mit dem Vortrag oder läuft es jetzt schlecht? Wir lassen das mal offen. Aber so viel dazu.
Siehst du, ja, cool. Ich sag ja, gut, dass ich es dir nicht gesagt habe.
Genau. Also hoffen wir mal, dass die 13 uns wohlgesonnen ist und dass euch der Podcast gefällt.
Genau, dann entlassen wir euch nämlich in die Weihnachtsferien und freuen uns, dass ihr im Januar wieder dabei seid. Da geht es uns gleich richtig an den Nieren, also ich meine den Hunden und Katzen.
Also theoretisch.
Zum Thema, genau, könnt ihr wieder die Fragen schicken.
Mhm.
Wenn eure Haustiere Probleme mit den Nieren haben, Hunde und Katzen.
Ja.
Und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch.
Happy New Year euch allen. Vielen Dank, dass ihr uns in diesem Jahr so treu zugehört habt. Und wir freuen uns schon sehr, oder ich freue mich schon tierisch aufs nächste Jahr und viele weitere spannende Themen. Bis dahin, kommt gut ins neue Jahr.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.